Dienstagabend, 7:30, da fängt auf Radio Stadtfilter die Sendung an, wo wir euch direkt per neuronaler Schnittstelle ins Grosshirn laden, wenn das technisch schon möglich wäre. Aber es gibt die neuronale Schnittstelle noch nicht im Massenmarkt und darum übermittelt mir die Sendung vorerst auf herkömmlichem Weg per UKW. Am Mikrofon ist der Matthias Schüssler. Die Sendung läuft heute unter dem Motto «Der digitale Frühwintereinbruch», was jetzt, könntet ihr sagen, nicht irgendwie nicht sehr aussagekräftig ist. Konkret bedeutet es, dass wir einmal mehr handverlesene Tipps und Tricks für euren digitalen Alltag bieten und ihr als erstes den Kevin Rechsteiner gehört. Falls ihr Reaktionen live in die Sendung zu übermitteln hättet, dann macht das, braucht Twitter und den Gartenhag-Tag Stadtfilter. Ja, und jetzt geht's los. Und zwar natürlich mit einem Fototipp vom Herrn Kevin Rechsteiner. Und er hat sich heute einen ganz besonderen Tipp ausgedacht, nämlich sagt er euch, wie man ein eigenes Fotostudio einrichtet, weil ja, wenn man sich ein bisschen intensiver mit der Fotografie auseinandersetzt, dann kommt irgendwann einmal die Lust auf, mal mit Fotostudio-Situationen zu experimentieren. Und der Kevin sagt euch jetzt, wenn ihr das mit eurem eigenen Studio könnt machen, das Ganze kostet euch 20 Franken und ein bisschen Zeit fürs Experimentieren und dann wisst ihr ein für alle Mal, ob das mit dieser Studiofotografie etwas wäre für euch oder nicht.
Die einfachste und schnellste Möglichkeit, um also das Fotostudio auch improvisiert mal in Betrieb zu nehmen und dann mache ich zu probieren, ist eigentlich sehr einfach realisiert. Und zwar braucht ihr einerseits einen Bauscheinwerfer, das könnt ihr irgendwo im Jumbo, im Obi für 20 Franken über, also sehr günstig. Und ihr braucht irgendein Lindtuch, irgendein helles, weisses, was immer, durch. Und vielleicht noch irgendeinen schlauen Hintergrund, wobei das ist nicht einmal unbedingt nötig, da kann man eigentlich in der Wohnung sich irgendwie arrangieren. Und der Trick von dem Ganzen ist eigentlich, man stellt den Bauscheinwerfer auf, man spannt das durch vorne an und man hat sehr viel Licht zur Verfügung und gleich nicht allzu grell. Das heisst, mit dem kann ich schon relativ viel arbeiten. Ich kann das Ganze auch ausbauen mit einem zweiten Bauscheinwerfer oder mit irgendeiner hellen Platte, wo ich so ein bisschen ein Gegenlicht zum Aufhellen benutzen kann. Bauscheinwerfer, das ist der einzige Knackpunkt, haben ein relativ warmes Licht. Das heisst, wenn ihr so fotografiert, dann wird das Bild vielleicht ein bisschen orange. Das heisst, dort ist es nötig, dass ihr den Weissabgleich von Hand macht. Und so habt ihr eigentlich innerhalb von 2 Minuten ein improvisiertes Fotostudio zur Verfügung.
Zack, ihr seht, das geht Schlag auf Schlag in dieser Sendung. Das war der Kevin Rechsteiner mit seinem Foti-Tipp. Und Schlag auf Schlag geht es weiter. Wir haben ja in der letzten Zeit in Kummerbox Live immer mal wieder darüber geredet, wie man selber programmieren kann. Da gibt es natürlich ganz verschiedene Wege. Ein besonders einfacher Weg stellt euch jetzt gerade den Mege vor.
Heute habe ich 2 Websites für euch parat, und zwar vor allem für die Leute unter euch, die gerne mal ein bisschen programmieren würden, also gerne das mal mit ein bisschen ausprobieren. Und zwar gibt es ja heutzutage sehr viele Tutorials und Anleitungen auf dem Netz, wie man dann so eine Programmiersprache am besten lernt. Dann muss man aber meistens relativ viel auf dem eigenen Rechner installieren. Man muss eine ganze Entwicklungsumgebung haben, man muss also es ist nicht ganz einfach, um dort den Einstieg zu finden, obwohl es sehr schöne Tutorials gibt. Aber darum gibt es auch jetzt heutzutage zum Beispiel die 2 Seiten, die ich euch jetzt gerade vorstelle. Und zwar zum einen, dort geht es um JavaScript. Und JavaScript ist eine Sprache, die so ein bisschen ursprünglich so ein bisschen aus dem Netz her vor allem kommt. Also von dort her kennt man es vor allem. Es ist heutzutage aber eine relativ mächtige Sprache. Es basiert immer noch sehr viel auf dem Netz über JavaScript. Und man kann aber schon ganze User-Interfaces, also wirklich auf dem Betriebssystem, auf eurem Computer, kann man schon ganze Benutzeroberflächen mit JavaScript programmieren. Und die Seite, die heisst Code Academy. Jetzt ist das wichtig, dass man die richtig schreibt, weil sonst kommt man auf eine Seite von so einer Schule. Und zwar ist das geschrieben Code und dann gerade aneinander academy.com. Und das ist eine sehr schöne Seite. Sie sieht sehr ansprechend aus und es macht auch wirklich Spass, mit der ein bisschen rumzuspielen. Man kann sich dann dort anmelden und dann kann man wie so Kurs belegen, also ist alles gratis. Und wenn man zurückkommt, dann kann man wirklich schauen, wie weit ist man gekommen und man kann dann an dieser Stelle weitermachen. Sehr spannend und sehr schön, um da mal zu sehen. Und man muss nichts installieren, es funktioniert von allein, um mal so die Grundbegriffe oder Grundzeuge vom Programmieren kennenzulernen. Ein bisschen mehr näher an einer anderen Sprache, als jetzt vielleicht JavaScript, ist Go. Go ist eine ganz neue Sprache, die auf Google entwickelt worden ist, für verschiedene Zwecke. Und die erwähne ich jetzt da vor allem, weil es eine neue Seite gibt, wo man auch so wie ein Tutorial kann, ein interaktives Tutorial machen mit dieser Sprache. Also man kann wirklich sehen, was ist genau der Output, wenn ich jetzt genau das eingebe. Es wird dann wie kompiliert, das ist jetzt geht ein bisschen weiter, aber es ist also wirklich eine Sprache, wo man vielleicht ein bisschen mehr sieht, wie andere Programmiersprachen funktionieren. Und die Seite findet man unter go-tour.appspot.com. Die Seite ist nicht sehr schön gemacht, sie ist sehr simpel, aber es ist vielleicht eine schöne Einführung für, wenn ihr mal Lust habt. Viel Spass!
Das war der Maggie, der euch Codecademy.com und die zweite Webseite vorgestellt hat. Die zweite Webseite, die ihr ein bisschen einfacher auch findet, unter golang.org, also golang.org. Also jetzt geht's los mit dem Programmieren, aber fangt erst an, nachdem die Sendung durch ist, weil jetzt habe ich ein interessantes Thema. Es geht um Sicherheit, und zwar konkret um die Sicherheit von eurem Mobiltelefon. Dann, wer jetzt so also meint, Viren, Würm und Malware, das sage ich nur so auf Windows-Computer anzutreffen, der muss sich belehren lassen. Es gibt die Schädlinge neuerdings auch für Mobilgeräte. Das sagt jetzt wenigstens der Marco Preuss vom Antivirenunternehmen Kaspersky. Der Preuss gibt Auskunft zur Sicherheit. Und im Podcast hört ihr das Gespräch in der ganzen Länge, inklusive an Marco Preuss seiner Einschätzung zu der allgemeinen digitalen Bedrohungslage.
Ich sitze hier mit Marco Preuss. Er ist Senior Virus Analyst bei Kaspersky. Und es geht, wie könnte es anders sein, um Sicherheit, um aktuelle Trends bei der Malware, bei der Schadensoftware und vor allem dann auch noch ein bisschen mit Fokus auf den mobilen Bereich. Aber zuerst mal vielleicht, Herr Preuß, so ein allgemeiner Überblick, wie hat sich so die Bedrohungslage im Internet entwickelt?
Durch die immer stärkere Zunahme von Menschen, die Computer, mobile Geräte und natürlich auch das Internet benutzen als Kommunikationsmedium, wie zum Beispiel soziale Netzwerke, Facebook sei da genannt, Twitter oder ähnliches, viele weitere Online-Dienste, die das Leben vereinfachen, aber natürlich auf der anderen Seite auch neue Möglichkeiten schaffen für die Kriminellen, Schadsoftware oder Attacken zu fahren, sind die Angriffe extrem nach oben gegangen.
Also quantitativ vor allem auch. Kann man auch von einer qualitativen Veränderung sprechen? Wird es irgendwie raffinierter? Wird es ausgeklügelter? Gibt es Dinge in den letzten Monaten, die Sie vorher noch nie gesehen haben?
Also es wird immer ausgeklügelter. Die Kriminellen sind natürlich nur durch Geld getrieben, das heißt möglichst viel Geld zu machen, und versuchen sich natürlich auf der anderen Seite auch ihre Arbeit wesentlich einfacher zu machen. Das heißt, ihre Tools, die benutzt werden für Attacken, werden immer einfacher, werden immer simpler, dass man sie eben einfacher benutzen kann. Und natürlich auch wesentlich ausgefeilter durch eben Verschlüsselung und Technologien, die eben benutzt werden, zum Beispiel im Malware-Bereich, um die Malware noch effizienter zu machen und noch schwieriger eben aufzustöbern. Beispiel Bootkits oder Rootkits, die sich eben sehr tief in ein System eingraben, um sich schwieriger zu erkennen.
Als neuer Trend, Sie haben es ja kurz angedeutet, soziale Medien, Facebook, Twitter, kann man sagen, das wird ein etablierter Kanal für Verbreitung von Schadensoftware.
Das ist es schon. Das ist es schon seit einiger Zeit, dass die Effektivität von Attacken über soziale Netzwerke wesentlich höher ist als beispielsweise E-Mail. E-Mail war ja früher vor einigen Jahren einer der Kanäle mit, worüber Schadsoftware und weitere Attacken durchgeführt wurden. Und das hat sich jetzt mittlerweile fast komplett auf soziale Netzwerke verlagert, weil halt wesentlich einfacher und schneller eine wesentlich größere Userbasis angegriffen werden kann, um möglichst mehr Geld rauszuziehen.
Und vielleicht auch, weil die Leute diesen, die Nutzer, zumindest sage ich jetzt mal, die weniger Nerd-Nutzer, die vielleicht auch die eher Facebook als Twitter brauchen, diesem Medium Facebook immer noch vertrauen, weil da ihre Freunde drin sind und darum weniger misstrauisch sind, als sie es beispielsweise vielleicht inzwischen beim E-Mail sind.
Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Punkt. Gerade bei zum Beispiel im Facebook, man hat dort seine Freunde, man denkt, dass man weiß, wer hinter dem entsprechenden Account steht, was natürlich nicht der Fall ist, weil man es nicht rausfinden kann. Der Account könnte zum Beispiel einfach nur ein Fake-Account sein, den irgendjemand anders aufgesetzt hat, oder der Account könnte auch gehackt worden sein. Das heißt, irgendein Krimineller hat den Usernamen und das Passwort und verbreitet dann über diesen Account des vermeintlichen Freundes irgendwelche maliziösen Links oder sonstige Geschichten.
Und man kann es auch sehr gut brauchen, um Leute auszuspionieren. Sie haben in der Präsentation vorhin ein schönes Beispiel gebracht von einem deutschen Journalisten, der ohne es zu wissen ein Profil auf Facebook hatte. Können Sie das nochmal erklären, wie das ging?
Ja, das war im Grunde relativ einfach. Der Mensch hatte halt keinen Facebook-Account. Und ein Krimineller ist hergegangen, hat unter seinem Namen mit seinem Bild einen Account erstellt, hat auch die entsprechenden Connections dann hergestellt, das heißt mit Bekannten aus dem Arbeitsumfeld und externe, und hat sich eben als diese Person ausgegeben. Und der ganze Schwindel ist dann eben erst ein paar Wochen später aufgeflogen, nachdem er von seiner Frau darauf angesprochen wurde, was er denn da auf Facebook alles postet.
Und wusste man, worauf es der Mann da, der diesen Account eingerichtet hat, worauf der es abgesehen hatte?
Er hat es auf Daten abgesehen. Das heißt, möglichst vertrauliche Daten, auf die er versucht hat, auf diesen Weg daran zu kommen. Und das ist eigentlich auch so mit das Generelle, dass halt gerade versucht wird, entweder direkt an Daten zu kommen, die vertraulich sind oder die eben zu Geld gemacht werden können, oder eben direkt an Geld ranzukommen.
Hacktivism war ein Stichwort, also Lulzhack, Anonymous, da sieht's anders aus, da gibt's handfeste politische Motive dahinter.
Genau. Grundsätzlich sind die bekannten Cyberkriminellen, die bekannten Machenschaften, da steht halt eben, wie gesagt, immer Geld dahinter. Das heißt, mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Benefit rauszuholen. Und bei den Hacktivisten ist das überhaupt kein Ziel. Das heißt, die verdienen kein Geld und wollen auch gar kein Geld verdienen, sondern nur ihre ideologischen Ziele, politischen Ziele, Weltansichten zu verbreiten und durchzusetzen.
Und die sind dann die, würden Sie die wie normale andere Hacker behandeln, andere Leute, die Malware in Umlauf bringen, oder sind die auch besonders ausgeklügelt mit ihren Methoden, gehen die anders ran, müsste man die auch ein bisschen gesondert anschauen?
Naja, es ist kein allzu großer Unterschied, ob eine Webseite beispielsweise von einem Botnetz, was ein Krimineller steuert, lahmgelegt wird, oder von einer Gruppe, die freiwillig sich botähnliche Systeme installieren. Das heißt, der Schaden ist letztendlich der gleiche, egal welche Ideologie oder welches Ziel dahinter gestanden hat. Und sowas muss man halt prinzipiell immer auf der Art und Weise, wie die Attacke und was für Attacken ausgeführt wurden, betrachten und durchleuchten. Deswegen ist da ein relativ geringer Unterschied. Auch in dem Bereich wird mittlerweile Malware-ähnliche Software entwickelt, um entsprechend effizientere Attacken durchzuführen.
Und vielleicht in dem Bereich noch als letzte Neuerung kann man sagen, man hat in dem letzten halben Jahr zum ersten Mal so ein richtig auf etwas breiterer Basis einen Trojaner für Mac OS 10 gesehen. Vorher waren das ja eher so ein bisschen theoretische Dinge und jetzt gibt es die aber wirklich auch in the wild, wie man so schön sagt, und da waren verhältnismäßig viele Leute davon betroffen.
Ja, also gerade der Mac-Bereich hat, ja, seitdem Apple angefangen hat, auf Intel umzustellen, hat das schon leicht angefangen, und durch die extreme Zunahme der Userbasis, das heißt, Apples Marktanteil ist immer mehr gewachsen, haben natürlich auch die Cyberkriminellen gesehen, dass dort halt ein lohnendes Ziel ist, um eben Geld zu machen, um eben neue Leute zu attackieren. Und haben eben dort auch ähnliche Attacken, wie man bereits auf Windows-Systemen kennt, auch auf Apple portiert, kann man sagen. Das heißt, Trojaner, es gab schon das erste Botnetz, es gibt Rogue-AV-Programme, das heißt Programme, die vorgeben, Schutzprogramme zu sein, was sie einfach nicht sind, um eben die Leute auszutricksen und an Daten bzw. Geld zu kommen.
Wird sich das Stichwort Apple gefallen, dann können wir eigentlich gleich zum mobilen Bereich überschwenken. Es gibt immer mehr Leute, die Smartphones mit sich rumtragen. Es gibt auch die Leute, die sagen, ja, also die Ära des PC neigt sich dem Ende entgegen und da werden so diese mobilen Geräte werden den PC in vielen Bereichen beerben. Kann man das auch sagen, auch im Bereich der Schadensoftware wird das Smartphone den PC beerben?
Das hat es schon getan. Die derzeit gerade aktuellen Angriffsszenarien beispielsweise auf Android sind sogenannte Dialer. Das heißt, die rufen entweder Premium-Nummern an oder verschicken SMS an Premium-Dienste. Und wenn man sich zurückerinnert, im PC-Bereich gab es das auch, als noch Modems zum Beispiel zur Einwahl benutzt wurden, wo auch eben Dialer kostenpflichtige Nummern angerufen haben.
Das finde ich ja wirklich verblüffend, dass jetzt so ein altes Konzept hier plötzlich wieder auftaucht.
Ja, es war wohl für die Kriminellen sehr einfach umzusetzen und eben sehr lukrativ. Und deswegen, warum nicht? Die Kriminellen versuchen natürlich auch ihre alten Attacken wieder umzulegen auf die neuen Plattformen, soweit es halt funktioniert.
Machen wir eine Bestandesaufnahme, wie da die Bedrohungslage aussieht. Ich glaube, so, da ist Android schon im Fokus und andere Plattformen, iOS, also iPhone-Betriebssystem und wie heißt das, BlackBerry, genau, ich brauche den nicht, fällt er mir nie ein. Da gibt's weniger Schadensoftware, oder kann man das so pauschal sagen?
Ja, also der Hauptbereich ist Java, also Mobile Java-Applikationen, weil die halt auf mehreren Plattformen läuft. Und derzeit ganz stark im Anstieg ist eben Android. Wir haben letztes Jahr im August den allerersten Schädling für Android gesehen und jetzt ein Jahr später nimmt Android weit über ein Viertel der kompletten mobilen Malware-Landschaft ein, also Schädlinge da drauf. Das heißt, der Anstieg ist enorm und es wird auf jeden Fall auch so weitergehen durch eben die extreme Verbreitung von Smartphones, von Tablets und anderen Geräten, die eben auf diesen mobilen Plattformen agieren.
Wieso ist da Android so im Fokus? Hat da einfach Google einen schlechten Job gemacht, das System zu wenig abgesichert?
Nein, das kann man nicht sagen. Das iOS ist halt zum Beispiel ein bisschen restriktiver, dadurch, dass halt die einzige Quelle für Software der App Store ist von Apple. Bei Google ist es wesentlich einfacher, alternative Software zu installieren und auch mit geringeren Kosten einfach verbunden. Und eine der Hauptmaschen im Android-Bereich ist, dass legale Applikationen runtergeladen werden von den Kriminellen, ein Trojaner mit dazugepackt wird und wieder in einem Marketplace oder App Store hochgeladen wird. Das heißt, die Leute installieren sich ganz legitime Software, schaut genauso aus, verhält sich genauso wie die legitime Software, nur dass eben im Hintergrund ein Trojaner ist, der dort irgendwelche Aktionen durchführt, was natürlich schwer rauszufinden ist. Ähnliche Szenarien sind bei Apple derzeit nicht möglich, weil der App Store eben sehr stark kontrolliert ist. Aber auch dort ist es so, dass durch das Jailbreaking eben die Möglichkeit geschaffen wird, auch Malware auf iPhones oder iOS-Geräten an sich zu platzieren, was zwar derzeit noch nicht der Fall ist, aber es gibt schon ein paar Proof of Concepts, also Versuche von Kriminellen, dort entsprechende Software zu entwickeln. Und dadurch, dass es zum Beispiel beim letzten Jailbreak relativ einfach gewesen ist, einfach durch Besuchen von einer Website, das iPhone zu jailbreaken, also vollkommene Rechte freizumachen, da dann im Zug gleich mit Malware downzuladen, wäre natürlich nicht allzu weit weg.
Das also man hätte auf diese Weise einen Drive-by-Download machen können, der das iPhone übernimmt?
Wäre theoretisch möglich gewesen, ja.
Wieso ist das nicht passiert, frage ich jetzt ein bisschen naiv. Das wäre ja so eine wunderbare Möglichkeit, alle diese vielen iPhone-Benutzer irgendwie auszunehmen auf die eine oder andere Weise. Haben das einfach glücklicherweise zuerst die Guten diese Lücke entdeckt und darum wurde sie nicht ausgenutzt? Oder warum ist da nichts passiert? Warum ging das glimpflich aus?
Naja, was wir sehen ist, dass für iOS derzeit, wie gesagt, ein paar Proof of Concepts existieren. Das heißt, die Kriminellen versuchen, sich mit dieser Plattform vertraut zu machen, was natürlich wichtig ist, um dann irgendwelche funktionalen Applikationen dafür zu schreiben, die dann auch wirklich was tun. Es gehört immer ein bisschen Knowledge dazu, also ein bisschen Wissen einfach dazu, um zu verstehen, wie die Architektur funktioniert, um dann eben entsprechende Software zu schreiben. Das heißt, es ist eine neue Programmiersprache, die dort die Leute beherrschen müssen, um dort eben was Vernünftiges abzuliefern. Und das war wohl entweder noch nicht der Fall gewesen oder es war noch nicht so im Fokus gewesen von den Kriminellen zu dem Zeitpunkt.
Und bei Android ist es so, da handelt man sich Schadensoftware im Marketplace ein oder gibt es da auch andere Möglichkeiten?
Naja, es läuft eben viel über die Marketplaces. Das heißt, es gibt ja nicht nur einen zentralen, sondern es gibt sehr viele App-Stores und ähnliche Seiten, wo man sich eben Applikationen runterladen kann. Und in vielen von denen wurde schon Malware und Malware-ähnliche Software erkannt.
Also das heißt, man sollte da auch nicht leichtgläubig alles sich besorgen. Und wie sehen Sie eine Anwendung an, ob die jetzt böse ist oder gut? Was machen Sie da so?
Naja, es gibt mehrere Möglichkeiten, was man als Anwender hat. Einerseits gibt der App Store selbst die Möglichkeit, also der valide App Store von Google, die Möglichkeit zu sehen, was für Rechte eine App haben möchte, wenn es installiert ist. Und da sollte man halt einfach ein bisschen das Bewusstsein schärfen, dass zum Beispiel, wenn man sich ein Spiel installieren möchte, warum sollte das Zugriff auf den SMS-Versand haben? Zusätzlich natürlich die Ratings und Kommentare von anderen Usern, wo man halt möglicherweise rausfinden könne, ob es wirklich ein legales, reales App ist oder vielleicht nur irgendein Fake-App, was vielleicht nichts tut oder nur sehr wenig tut. Und natürlich die zweite Geschichte, dass man Sicherheitssoftware auf seinem Android installieren sollte. So merkwürdig es vielleicht für den einen oder anderen klingen mag, aber ein Smartphone ist nichts anderes als ein PC. Es ist ein kleines Gerät, mit dem man ähnliche Sachen macht wie eben mit seinem PC. Das heißt, man macht Online-Shopping, man geht über soziale Netzwerke, man surft, man macht Online-Banking. Das heißt, all die Geschichten, die man früher mit seinem PC gemacht hat, kann man mittlerweile mobil, egal an welchem Ort man ist, durchführen mit seinem Smartphone, aber dementsprechend muss man dieses Gerät eben auch behandeln.
Und da gibt es natürlich eine Sicherheitssoftware von Kaspersky für Android, um das auch noch erwähnt zu haben. Ist da die Android-Klientel nicht ein bisschen eine, wie soll ich sagen, eine nicht so dankbare Kundschaft, weil die sind sich, man weiß auch von so Studien, dass die viel weniger gern Geld ausgeben für Apps zum Beispiel. Die iPhone-Benutzer geben viel lieber Geld aus. Die sind sich so ein bisschen daran gewöhnt, nichts oder wenig zu zahlen. Sehen die ein, dass jetzt plötzlich Geld ausgeben müssen für eine Sicherheitssoftware? Können Sie das denen verständlich machen?
Es geht um den Schutz der eigenen Daten und großen finanziellen Schaden zu vermeiden. Die Mobile Security hat neben dem Schutz vor Viren noch mehr Funktionalitäten drin, wie zum Beispiel, wenn man sein Smartphone verliert, dass man es tracken kann, dass man Remote-Daten löschen kann. Das sind gerade für mobile Geräte, ich meine, wie schnell lässt man mal ein Handy irgendwo liegen oder wie schnell wird es einem irgendwo aus der Tasche geklaut? Das sind natürlich wichtige Geschichten, weil man hat sein Adressbuch, man hat irgendwelche privaten Daten, vielleicht teilweise auch Geschäftsdaten auf dem Handy drauf, die nicht unbedingt in jedermanns Hände fallen sollte. Smartphones sind eben nicht nur für den Heimbenutzer, sondern eben auch für den Business-User da und bietet dort eben eine breite Fülle an Funktionalitäten und deswegen auch eine breite Palette an Angriffsmöglichkeiten und interessanten Punkten für Kriminelle.
Und aber wie viele Leute setzen auf Android-Telefone, wie viele Benutzer haben da schon so eine Software? Ist das schon einstellig, im einstelligen Prozentbereich?
Das kann ich ganz ehrlich gesagt nicht beantworten, weil ich jetzt keine Zahlen dazu vorliegen habe. Da müsste ich jetzt unsere Produktexperten bzw. Sales-Leute fragen.
Aber wir sind uns einig, dass es noch ein großes Potenzial hat, dieser Markt.
Der Markt hat auf jeden Fall noch Potenzial, er ist auch ständig im Wachsen.
Ist es schwierig, dass Android ja nicht unbedingt gleich Android ist, dass es da viele verschiedene Telefone, Varianten, Versionen gibt, die alle irgendwo im Markt sind, dass es auch Tablets gibt, dass es in dieser und jener Abart zu haben ist, das macht es sicher nicht einfacher als bei Windows haben sie einfach so ein paar Windows-Versionen, das ist sicher viel simpler, oder?
Na gut, es gibt zwar viele Varianten, aber die Basis von Android ist ja schon gleich. Das heißt, es ist ein Kernel, klar, es gibt unterschiedliche Versionen, aber die Basis ist eben gleich und vorgegeben von Google. Deswegen ein paar Modifikationen jetzt von der Oberfläche her, beispielsweise was manche Mobile Provider machen, verändert jetzt nichts am Betriebssystem an sich, was da jetzt irgendwelche Einschränkungen seitens Apps oder sowas geben wird.
Und die Software macht genau das Gleiche, wie sie an meinem PC macht. Sie schaut sich eine Datei an, vergleicht die mit einem Muster und sagt lieb oder böse.
Vereinfacht, ja.
Ein schöner Fall, den Sie auch erwähnt haben, war dieses Zeus, Zeus wahrscheinlich in Englisch, Zeus in the Mobile for Android. Das ist eine Software, die mir meinen Zugangscode fürs Online-Banking stiehlt. Gab es die bei uns oder wo haben Sie die gefunden?
Ja, also zuerst mal kurz zum Zeus an sich. Zeus ist klassisch ein Banking-Bot, Trojaner. Das heißt, er hat sich darauf spezialisiert, dass er TANs und Bank-Accounts speichert und an die Kriminellen gibt. Das heißt, die betreiben dort komplette Botnetze, um möglichst viele solche Daten zu sammeln, um dann eben Geld abzuziehen von den Bankkonten. Und im Zuge dadurch, dass eben viele Banken dann auf weitere TAN-Verfahren umgestellt haben, weg vom klassischen TAN-Listen- oder ITAN-Verfahren, hin zu beispielsweise MTAN, also das Mobile-TAN-Verfahren, wo die TANs, um eine Transaktion auszuführen, per SMS an ein Handy geschickt wird. Da haben eben versucht, dann die Kriminellen auch mit einzusteigen, mit dem sogenannten Zeus on the Mobile, um diese SMS mit den TANs abzufangen und an den Kriminellen zu geben, dass er weiterhin Transaktionen von dem Bankkonto weg auf beispielsweise sein eigenes Bankkonto durchführen kann.
Also meine Bank hat mir vor kurzem gesagt, ich soll meine Streichlisten wegwerfen und dafür auf diese Verifizierung per SMS umschalten. Hätte ich da sagen sollen, nein, ich bleibe lieber bei der Papierstreichliste, die ist mir irgendwie, die scheint mir sicherer zu sein.
Ja, das ist wieder der Punkt mit Sicherheit, dass man eben schaut, dass man seine Geräte, wo man sowas benutzt, auch entsprechend absichert. Das ist genauso wie beim PC. Ein PC, mit dem man wichtige Sachen macht oder generell eigentlich alles, sollte man entsprechend schützen. Das heißt, immer auf dem aktuellsten Stand halten, Sicherheitssoftware benutzen, um eben zu vermeiden, dass Kriminelle Zugriff auf dieses System haben. Und genauso ist es bei Smartphones auch.
Ja, wir sehen, die Welt verändert sich, die Geräte werden anders, aber zumindest so diese Sicherheitsfrage bleibt uns als vertraute Konstante. Das ist ja auch schön. Wie sehen Sie da in diesem Bereich, im mobilen Bereich, sind da die Mobilfunkanbieter in der Verantwortung? Müssen die was tun? Tun die was? Sind sie die sich des Problems bewusst?
Mobilfunkanbieter kennen Probleme in dem Bereich, aber es ist natürlich schwer für Mobilprovider wirklich zu handeln an sich, weil beispielsweise bei diesen Premium-SMS-Stylern oder Anrufen von Premium-Diensten ist es schwer, immer alle Nummern zu sperren, weil die Nummern verändern sich. Es gibt wahnsinnig viele Varianten von den Trojanern und generelle Sperren von solchen gebührenpflichtigen Hotlines ist natürlich auch schwierig, weil viele legale Dienste auch darüber laufen, die Benutzer benutzen möchten. Und ein Eingriff dort möglicherweise als Zensur verstanden werden könnte. Deswegen ist es natürlich schwierig, von zentraler Stelle aus zu sagen, hier wird jetzt eingeschritten und alles verboten. Der Benutzer hat natürlich die Möglichkeit, wie es bisher auch immer der Fall gewesen ist, zu sagen, okay, ich möchte, dass diese Premium-Dienste alle gesperrt werden bei mir und dann wären sie eben auch gesperrt seitens des Providers. Das ist eben so eine Geschichte, das muss dann eben der User wissen, weil es gibt natürlich auch User, die solche Dienste benutzen möchten.
Also das heißt, es bleibt, die Verantwortung bleibt dann beim Benutzer und man kann die schlecht delegieren. Was halten Sie denn zum Beispiel von so einer Idee wie bei uns die Domänenvergabe, die Switch, die hat jetzt neuerdings damit angefangen, dass die selber irgendwie nach Schadensoftware suchen und wenn sie was finden, sperren sie Webseiten mit .ch am Ende. Ist das eine gute Idee oder ist das irgendwie eine Aufgabe, die jetzt aus Ihrer Sicht nicht einer Domänenvergabestelle obliegen würde?
Naja, es ist ein interessanter Ansatz. Ich meine, wir haben in Deutschland, also ich komme ja aus Deutschland, gibt es ähnliche Initiativen, wo sich Behörden und auch Firmen zusammengeschlossen haben in so einer Anti-Botnets-Gruppe, um auch dort entsprechend User zu informieren, zu schützen, Zugänge zu sperren und ähnliches. Ist natürlich ein interessanter Ansatz und ist mal interessant zu sehen, wie sich das eben weiterentwickelt. Der Content auf Webseiten ist aber sehr flexibel, der ändert sich innerhalb von kürzester Zeit. Und das ist natürlich schwierig, immer ständig jede Website oder jede Adresse so zu monitoren, um schnellstmöglich festzustellen, wenn dort solche maliziösen Änderungen stattfinden. Das heißt, es wird durchaus schwierig sein. Das heißt, ein mehrstufiges Schutzkonzept seitens, dass sich der User selbst schützt und eine Behörde oder Institution, die versucht, auf dem Weg die Bedrohungen einzukrämpfen, ist natürlich wesentlich erfolgsversprechender.
Also Sie denken, da wird einfach auch viel durch die Masche fallen, weil das so schnell geht auf mobilen Websites.
Und weil nicht alles auf einer Domainendung läuft. Viele Domains sind einfach nur Weiterleitung über mehrere Stufen, bis man dann eigentlich zur eigentlichen Quelle der schädlichen Software oder Ähnlichem kommt.
Also es wird halt gut getarnt. Marco Preuß, ganz herzlichen Dank.
Danke auch.
Tiny little plastic world where caffeine is the only drug. The doors and windows never open, something contagious could come up.
Hundreds mit Happy Virus by Phone. Es ist 10 vor 8 so ungefähr. Das ist das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter. Wir zelebrieren den digitalen Frühwintereinbruch und ich habe einen kleinen App-Tipp für euch. Es geht um ein wunderbares Programm, das für euch wunderbare Musik macht und es macht euch zum Musikstar. Das ist ja fast noch wichtiger. Es nimmt mit eurer Stimme einen tollen Song auf, aber ja, nicht nur das. Es macht sogar auch noch ein Video dazu und die wahnsinnige App, die heisst VidRhythm, also Vid wie Video und Rhythm wie Rhythmus. Der Spass kostet 2 Franken im App Store von Apple und es funktioniert ja ganz einfach. Also zuerst wählt ihr eine Stilrichtung, die euch gefällt. Da gibt es zum Beispiel Hip-Hop, Reggaeton, Metal, Ragtime, Dance, Pop und noch so ein paar andere schöne Stile zur Auswahl. Und dann werdet ihr aufgefordert, ein paar Sounds aufzunehmen. Also zum Beispiel müsst ihr dann eine Bassdrum imitieren, eine Snare oder eine Chinelle, wenn ihr das halt so am besten macht, könnt machen. Die App nimmt das auf und mixt dann aus diesen Samples ein Musikstück. Und ihr werdet eben, währenddem ihr die Sounds macht, werdet ihr auch noch gefilmt und aus diesen Schnipseln gibt es dann auch noch das passende Video dazu und ihr könnt das Werk speichern oder und dann wird es natürlich erst so richtig lustig, auch noch gerade auf YouTube oder auf Facebook hochladen. Und ihr ahnt schon, ja, es ist wirklich so, ich habe das ausprobiert. Ich schäme mich nicht, jetzt zu sagen, dass ich so auf die Art mit der VidRhythm App einen Song aufgenommen habe, wo Stadtfilter heisst und ja, wenn das nicht 2 Franken wert ist. Stop. Und jetzt stellt sich eigentlich nur noch eine Frage. Nämlich, wie viel Geld komme ich jetzt von der Swisa über für die Ausstrahlung? Also, wie auch immer, ich weiss, dass man diesen Song eigentlich nüchtern nicht vertreibt und weil wir dann auch endgültig im Feierabend angekommen sind, habe ich jetzt noch einen letzten Tipp von Kevin. Ideal, um sich aufs Sofa zu hauen, abzuschalten und sich zu erholen. Beim Kevin, seinem Tipp geht es darum, dass man bei seinem Feierabend-Cocktail voll auf seine Rechnung kommt.
Unter vermischbar.de haben wir die Möglichkeit, nach Rezept zu suchen. Das heisst, ich kann schauen, was gibt es alles für Cocktails, was ist alles rum. Und ich habe auch die Möglichkeit, wenn ich angemeldet bin, die einzelnen Cocktails zu bewerten oder auch selber Cocktails einzutragen. Also wenn ich sage, ich möchte dort irgendeinen Cocktail, den ich selber erfunden habe, dort drauf tun, kann ich das machen. Das finde ich aber nicht so spannend, weil da gibt es sehr viele Seiten, die das anbieten. Bei vermischbar.de habe ich aber die Möglichkeit, und das finde ich eben cool, einzugeben, welche Sachen habe ich zurzeit daheim. Also ich gebe all meine Spirituosen ein oder sonstige Sachen, wie irgendwie Orangensaft, Cola und so weiter. Und er listet mir dann, je nachdem, was ich eingib, Rezepte dazu auf, die passend sind und kann mir gerade so sagen, die und die Sachen kannst du jetzt gerade machen. Finde ich also sehr eine spannende Möglichkeit, wenn ihr am Samstagabend mal die Idee habt, ich möchte einen Cocktail haben und nicht unbedingt noch möchte an die Tankstelle fahren, um etwas zu holen.
Der Kevin Rechsteiner mit seinem Linktipp zu der Webseite vermischbar.de. Und wir haben unser Pulver schon wieder verschossen. Der frühe Wintereinbruch ist durch. Und Strassen sind auch schon wieder alle schwarz geräumt und Schneemänner geschmolzen. Falls ihr unseren Podcast hört, dann gibt es jetzt wie immer bei unseren Jahreszeitsendungen als Bonus oder manche würden das sagen als Malus noch eine abgefahrene Verschwörungstheorie aus dem Morgomat. Und in einer Woche wechseln wir dann übrigens auf die andere Seite von der Macht. Wir beschäftigt uns für einmal nicht mit Bits und Bytes, sondern mit Vinyl, mit Fotopapier, mit Entwickler und mit Film. Also wir spüren die Faszination vom Nicht-Digitalen an und darum heisst die Sendung dann auch konsequenterweise analog. Reaktionen auf das analoge Digital-Magazin von heute, von nächster Woche, falls ihr könnt in die Zukunft schauen könnt. Allgemein Lob, Tadel, Themenvorschläge, Fragen für Kummerbox Live oder was auch immer, schickt ihr bitte auf digital@stadtfilter.ch. Am Mikrofon verabschiedet sich der künftige Musikstar Matthias Schüssler. Jetzt geht's weiter mit Talking All That Jazz auf dem Sender. Bis in einer Woche hebt Sorge zu euch und zu eurer USB-Festplatte. Macht's gut. Tschüss miteinander. In der Verschwörungstheorie von heute fragen wir uns, was ist eigentlich auf der dunklen Seite vom Mond? Wenn ihr in der Schule aufpasst habt, was ihr natürlich habt, oder wenn ihr euch den Mond wenigstens mal genau anschaut, dann wisst ihr, der Mond dreht der Erde immer die gleiche Seite zu. Das liegt daran, dass der Mond eine bunte Rotation hat. Jedes Mal, wenn er einmal um die Erde umkreist, dreht er sich um die eigene Achse, und zwar in die gleiche Richtung. Und darum sehen wir immer nur die Vorderseite. Das heisst, dass der Mond eine Rückseite hat, die noch niemand gesehen hat. Mit Ausnahme von diesen Apollo-Astronauten, die um den Mond gekreist sind. Und wenn die Mondlandung nur erfunden ist, wovon wir ja schwer ausgehen, dann hat diese Rückseite noch kein Mensch je gesehen. Aber Fotos von der Rückseite vom Mond haben wir. Die sind von der Raumsonde Lunik 3 gemacht worden, wo die Sowjetunion 1959 ins All geschossen hat. Sie hat 29 Bilder gemacht und auf die Erde gefunkt. Und aus diesen Bildern kann man 70% von der Rückseite zusammensetzen. Wenn man die Vorderseite anschaut, dann ist die noch interessant. Sie hat Krater, Meer, Rillen und Ebenen. Und die Rückseite ist jetzt relativ langweilig. Es gibt eigentlich nur das Mare Moscoviense, einen riesigen Krater, der einen Durchmesser von etwa 350 km hat. Der ist wahrscheinlich durch einen Einschlag von einem grossen Meteor entstanden, der die Kruste durchschlagen hat. Und übrigens die Pink Floyd, die auf ihrer Platte von «The Dark Side of the Moon» redet, die sind voll daneben gelegen, weil wenn wir Neumond haben, dann wird eben die dunkle Seite von der Sonne beschwunden und ist genauso hell wie die, die wir sehen bei Vollmond. Und auf Englisch heisst die Rückseite richtig nicht «the dark side», sondern «the far side», die abgewandte Hälfte vom Mond. Und eben, nur weil man die jetzt nicht sieht, heisst das nicht, dass sich niemand dafür würde interessieren. Im Gegenteil, es gibt ja Wissenschaftler, die finden, man könnte dort wahnsinnig gut ein Radioteleskop aufstellen, weil die Seite von der Erde abgewandt ist, gibt es keine Störungen durch Radiowellen wie auf 96,3 MHz und Radiostabfilter. Man könnte dort auch Helium-3 abbauen, wo nützlich wäre für Fusionsreaktoren, und darum würde es sich eben lohnen, die Kehrseite mal zu erschliessen. Und es gibt jetzt aber Leute, die behaupten, das sei ja schon lange passiert, aber nicht durch uns, sondern durch Außerirdische. Die Außerirdischen haben dort 3 Mondbasisstationen gebaut, weil sie so schön mitbekommen, was wir Menschen auf dieser Erde so treiben, aber eben ohne, dass wir würden merken, dass sie da sind. Und sie sind da und sie sind schon länger da, weil man weiss, dass Leute von der NASA mal rausgerutscht ist. Man hat hier 1969 die Mondbasis gesehen, wo man während der Apollo-Missionen rund um den Mond herumgeflogen sei. Behaupten, dass das so sei, tut übrigens der Milton William Cooper. Der hat 1989 unter Eid ausgesagt, dass, Zitat, die Apollo-Astronauten die Basis gesehen und gefilmt haben. Es seien meine Arbeiten im Gang gewesen und dafür hätten die Außerirdischen riesige Maschinen gebraucht und auch das Mutterschiff hätte dort parkiert, sagte Milton William Cooper. Und 1994 hat das US-Militär genau wissen. Sie haben darum den Satellit Clementine hochgeschickt, wo dort während 2 Monaten ganze 1,8 Millionen Fotos gemacht hat. 170'000 von diesen Bildern sind veröffentlicht worden, aber natürlich nur solche, wo man eben keine Aliens drauf sieht, und der grosse Rest ist zur Geheimsache erklärt worden. Und Beweis, naja, sagen wir jetzt mal Beweis in Anführungszeichen, kommt vom Ingo Swann. Der Ingo Swann ist ein sogenannter Psi-Agent, wobei Psi für in der Parapsychologie für alle Wahrnehmungen steht, die nicht direkt mit unseren Sinn gemacht werden. Also Telepathie, Vorahnungen, Hellsehen gehören da dazu. Und der Ingo Swann beherrscht das sogenannte Remote Viewing. Der sieht Sachen, die weit weg sind, ohne dass er müsste dort gewesen sein oder ohne dass er müsste den Fernseher einschalten. Und seine Fans behaupten jetzt eben gern, der Ingo Swann hätte schon 1973 durch sein Remote Viewing entdeckt, dass der Jupiter wie der Saturn einen Ring hat, was offiziell erst durch die Voyager 1 Sonde 1979 bestätigt worden ist. Und also darum haben wir jetzt gefunden, ja, der Swann könnte ja die Kehrseite mal ein bisschen anschauen. Und ein Mann von der US-Regierung namens Axelrod hat ihm gesagt, wo er anschauen soll. Und der Swann hat darüber aber Traktorspuren gesehen. Er hat Bauten entdeckt und sogar humanoide Wesen sind auftaucht vor dem Swann, seinem Auge, seinem Remote-Viewing-Auge. Der Swann hat seine Sichtungen im Buch «Geheimsache Mond von Außerirdischen beobachtet» aufgeschrieben. Und er denkt jetzt darüber nach, dass es könnte am Ende eine Atmosphäre geben auf dem Mond und Wasser. Was jetzt aber noch nicht das Schlimmste wäre. Das Schlimmste ist, dass der Swann schon lange Befürchtungen hat, dass uns die Außerirdischen womöglich telepathisch beeinflussen. Oder dass sie sogar von ihrer Mondbasis oben runterkommen, um sich unter die Menschen zu mischen. Auf diese Vermutung ist der Swann gekommen, nachdem er ein, Zitat, schockierendes Erlebnis im Supermarkt in Los Angeles hatte. Er ist nämlich einer Frau begegnet, die nicht nur eine Außerirdische war, sondern auch sehr sexy und äußerst knapp bekleidet war. Was ja etwas in Los Angeles etwas extrem Seltenes ist, kann man sagen, ja gut, also meinetwegen.
Look, the woman.